Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie sehen wissenschaftliche Karrierewege in Deutschland aus? Unter dem Hashtag Ich bin Hanna lässt sich das nachlesen. Hier finden sich zahlreiche Erfahrungsberichte über befristete Verträge, Abhängigkeiten und Perspektivlosigkeit. In Zahlen heißt das, allein im Jahr 2020 waren 81% des gesamten hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals der Hochschulen ohne Professorinnen und Professoren gerechnet, befristet beschäftigt. Die Zahl stammt aus dem kürzlich veröffentlichten Evaluationsbericht zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Nach dieser Auswertung, so das Versprechen der Bundesregierung, soll dieses Gesetz überarbeitet werden. Und wie das passieren soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. In welchen Punkten, das werden uns Amrei Bahr und Anja Steinbeck darlegen. Amrei Bahr ist Mitinitiatorin der Internetkampagne Ich bin Hanna und aktuell Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart. Hallo Frau Bahr.
Hallo.
Anja Steinbeck ist Rektorin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz und dort Sprecherin der Universitäten. Hallo, Frau Steinbeck.
Ich grüße Sie.
Starten wir mit Ihnen, Frau Steinbeck. Die Unirektorinnen und Rektoren haben kürzlich Vorschläge unterbreitet, wie aus Ihrer Sicht das bestehende Gesetz, das Befristungen an Hochschulen regelt, geändert werden muss. Schauen wir uns zunächst einmal die erste Phase einer wissenschaftlichen Laufbahn an, die Zeit bis zum Abschluss der Promotion. Dies bislang ja noch dadurch gekennzeichnet, dass sich Promovierende von Vertrag zu Vertrag hangeln müssen, oftmals. Wie soll sich das in Zukunft ändern?
Ja, also wenn man die Zahlen hört, die Sie eben genannt haben, muss man natürlich mal sagen, dass vor vielen Jahren oder vor 5 bis 6, 7 Jahren die Doktoranden überhaupt keine Verträge hatten, sondern Stipendien hatten und insofern natürlich auch die Befristungszahlen nicht erhöht haben. Also wir haben jetzt ihnen sozialversicherungspflichtige Verträge angeboten oder geben ihnen die und die sind befristet, müssen befristet sein, weil die Promotion eine Qualifizierung ist. Und
also alles gar nicht so schlimm.
Festen Überzeugung, dass das so bleiben muss, dass das befristete Verträge sind, was natürlich eine Unsitte ist und ein Unding ist, wenn diese Vertragslaufzeiten insbesondere beim Erstvertrag zu kurz sind. Also wenn man da Einjahresverträge abschließt, um die Leute in wie auch immer an der engen Kandare zu führen oder was auch immer der Sinn sein mag, was mir nicht einleuchtet, dann ist das ein Missstand und der soll auf alle Fälle aufgehoben werden. Und deswegen sind wir für zwingende Vertragslaufzeiten bei Erstverträgen.
Und wie soll diese Laufzeit aussehen, Ihrer Meinung nach?
Wir schlagen vor 3 Jahre. Uns ist sehr wohl bewusst, dass das auch von Fach zu Fach verschieden ist. Das Problem ist natürlich, wenn Sie ein Gesetz haben, können Sie schlecht jedes Fach einzeln aufzählen und sagen, bei den Anglisten so, bei den Romanisten so, in der Zahnmedizin so. Das ist schwierig. Und wenn wir sagen, ein Erstvertrag 3 Jahre, heißt das natürlich nicht, dass in 3 Jahren eine Promotion abgeschlossen sein muss, sondern natürlich kann man dann einen Zweitvertrag nochmal für 1 oder 2 Jahre hinten anschließen. Aber dein Erstvertrag sollte 3 Jahre sein.
Frau Bahr, bei diesem Punkt liegen Sie, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Also zumindest was den Zeitraum angeht. Ihnen schweben 4 Jahre vor.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir, wenn wir uns das anschauen, in Deutschland im Schnitt eine Promotionslaufzeit von 5,7 Jahren haben, wenn wir Medizin mal außen vor lassen. Und da zeigt sich schon, dass diese 3 Jahre Mindestvertragslaufzeit gerade mal die Hälfte ausmachen würden. Das heißt, die Leute hätten dann immer noch eine gewisse Unsicherheit, ob sie die Arbeit fertig schreiben können. Wie Frau Steinbeck das schon ganz richtig gesagt hat, kann man jetzt nicht erwarten, dass die plötzlich alle viel schneller werden. Also nur dadurch, dass man den Zeitdruck erhöht, dauern Promotionen nicht plötzlich deutlich weniger Zeit oder Ähnliches. Und deshalb scheint es uns sinnvoll zu sein, 4 Jahre Mindestlaufzeit anzusetzen und dann noch 2 Jahre Verlängerungsoption zu geben, damit sich die Promovierenden eben tatsächlich auf die Promotionen konzentrieren können, statt sich wie jetzt dauernd darüber sorgen zu müssen, ob der Vertrag denn dann auch verlängert wird.
Warum kann das denn jetzt noch nicht in diesem System geändert werden? Weil gewisse Vorgaben hat das jetzige Wissenschaftszeitvertragsgesetz ja in der Richtung auch schon gemacht.
Ja, das stimmt. Allerdings wird da sehr schwammig von einer Qualifikation gesprochen und es wird gar nicht näher bezeichnet, was das Qualifikationsziel denn im Einzelnen ist. Also da könnte man ja meinen, weil das irgendwie in dieser ersten Phase eine Höchstbefristungsdauer von 6 Jahren ist, die eigentlich immer von der Promotion oder in der Regel in den meisten Fällen von der Promotion bestimmt wird, dass dann halt für diese Zeit entsprechend auch eine angemessene Vertragslaufzeit angesetzt wird. Das ist aber nicht so, weil man Qualifikationsziele praktisch beliebig bezeichnen kann. Das heißt, sie können dann irgendwie einen Teil der Arbeit oder auch was ganz anderes angeben als dasjenige, für das sich die Leute dann da qualifizieren sollen. Und dann können sie auch beliebig die Vertragslängen gestalten. Und das führt eben in der Praxis dazu, dass es tatsächlich diese Einjahresverträge gibt oder gar noch kürzere Laufzeiten von einem halben Jahr. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Beschäftigten, aber auch nicht der Wissenschaft, weil sich die Leute dann tatsächlich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren, sondern eben in dauernder Unsicherheit leben.
Frau Steinberg, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Sie dann, wenn so eine Regelung, ich sag's jetzt mal 3 oder 4 Jahre im neuen Gesetz steht, dass das dann diesmal auch klappt mit dieser längeren Befristung, sage ich jetzt mal?
Da bin ich sehr zuversichtlich. Wenn es so im Gesetz steht, dann werden wir uns natürlich daran halten. Und man muss ja auch mal sagen, es ist nicht so, dass jetzt alle Verträge über 1 oder 2 Jahre laufen. Es gibt sehr viele Verträge, die über 3 oder 4 Jahre laufen. Und dann kommt ein Anschlussvertrag von nochmal 1 Jahr. Und wenn Sie 3 Jahre einen Erstvertrag haben und einen Anschlussvertrag von 1 Jahr und Sie nehmen den Schnitt, dann ist es eben ein Schnitt von 2 Jahren Vertragslaufzeit. Also es sind schon sehr viele Verträge, die eine lange Erstlaufzeit haben. Aber es gibt Ausnahmen, da gebe ich Frau Barr völlig recht. Und ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass das nicht sein darf. Und ich in der Hochschule habe jetzt auch angefangen, mich zu erkundigen, wer sind die Personen, um mit denen zu sprechen. Aber wenn es das Gesetz wird, dann hat es auch die Personalabteilung leichter, das einfach durchzusetzen.
Kommen wir mal zu Punkten, wo Sie vielleicht nicht so einer Meinung sind, wenn es nämlich nach der Promotion weitergeht. Da gibt es ja auch immer Unsicherheiten, was die Befristung angeht. Schauen wir vielleicht mal auf Ihre eigene Situation, Frau Barr. Sie sind jetzt Juniorprofessorin. Was heißt das konkret, beziehungsweise wie unsicher ist diese Situation, die Sie jetzt gerade im Wissenschaftssystem erleben und wie stellvertretend halt auch für manch andere?
Also ich habe zumindest den Vorteil, dass ich dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz entronnen bin, ehe es mich rausgekickt hat. Das war nämlich auch schon am Horizont zu sehen, dass ich da quasi das Ende meiner Höchstbefristungsdauer demnächst erreiche. Ich bin jetzt Beamtin auf Zeit als Juniorprofessorin, habe allerdings keine Juniorprofessur mit einem sogenannten Tenure-Track. Es gibt ja auch die Variante, wo man dann eben auf eine Lebenszeitprofessur wechseln kann, wenn man bestimmte Zielvorgaben erfüllt. Also da gibt es dann eine Vereinbarung mit den Universitäten, mit den einzelnen Institutionen, wo man dann eben schaut, dass die Leute diese Ziele erreichen. Und wenn das denn so ist, dann geht es auch weiter mit einer Lebenszeitstelle. Aber das ist in meinem Fall nicht so. Das heißt, ich habe jetzt erstmal 6 Jahre Zeit und dann muss ich nochmal neu schauen. Da bin ich 42. Wenn ich ganz viel Glück habe, wird da irgendwas ausgeschrieben, auf das ich passe, wo ich einschlägig bin. Und dann kann ich darauf hoffentlich wechseln. Aber das ist auch eine Timingfrage, denn so furchtbar viele Stellen werden gar nicht ausgeschrieben. Insofern ist das immer noch eine ziemlich wackelige Angelegenheit, wenn ich auch dem Wisszeit-VG fürs Erste erstmal entkommen bin.
Frau Barr, Sie wollen den Part der Postdoc-Phase ganz aus dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz streichen. Warum?
Also es heißt ja immer, die Postdoc-Phase sei auch noch eine Qualifikationsphase. Es wird dann auch häufig gesagt, die Leute sollen sich dann auch nochmal weiter bewähren, ob sie denn für den Wissenschaftsbetrieb eigentlich geeignet sind. Man muss aber sagen, die sind mit der Promotion eigentlich fertig. Die haben dann ihre wissenschaftliche Qualifikation abgeschlossen. Sie haben in der Regel 2 berufsqualifizierende Abschlüsse plus Promotion. Man sieht das zum Beispiel auch bei der Antragsberechtigung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da sind die Leute dann auch antragsberechtigt, weil sie eben abgeschlossen sind in ihrer Ausbildung. Und es ist nicht sinnvoll, da die Postdoc-Phase noch mit reinzunehmen, zumal die eben Tür und Tor öffnet, dass man die Leute auch in dieser Lebensphase dann noch weiter befristet und eben dann nicht entfristet, wenn diese Zeit vorüber ist, sondern dann eben auf die Straße setzt. Und deshalb wäre es sinnvoll, hier kein Sonderbefristungsrecht mehr zu haben, sondern tatsächlich einfach das ganz normale Arbeitsrecht, das eben ArbeitnehmerInnen auch schützt durch verschiedene Schutzmaßnahmen und dann eben zu ermöglichen, dass man unterschiedliche Stellenprofile hat, unterschiedliche Stellentypen auch neben der Professur, wo dann eine Karriereentwicklung möglich ist. Natürlich werden die Leute sich weiterentwickeln und Neues lernen, aber das ist in allen möglichen Branchen so und das macht man dann nicht mehr auf befristeten Stellen in der Regel, sondern das macht man auf unbefristeten Stellen. Da kann man aufsteigen, da gibt es Möglichkeiten eben auch zusätzliche Qualifikationen, zusätzliche Kompetenzen noch zu erwerben, aber das ist eben keine Ausbildungs- und Qualifikationsphase mehr, sondern es ist einfach ganz normal der Erwerb von Berufserfahrung und die Weiterentwicklung, wie sie wünschenswert ist und wie wir es in ganz vielen Branchen eben auch haben, unabhängig von der Befristung.
Da würde mich jetzt mal interessieren, wie Frau Steinberg das sieht.
Ja, da haben wir tatsächlich unterschiedliche Auffassungen. Also erstmal muss man natürlich klarstellen, dass wenn man die Postdoc-Phase aus dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz hinausnimmt und das allgemeine Arbeitsrecht gilt, dass man dann immer noch 2 Jahre befristen kann nach Teilzeitbefristungsgesetz, sachgrundlos, und dann sozusagen nach 2 Jahren die Entscheidung fällt. Aber Grund des ganzen Übels ist, dass wir sehr viele Postdocs haben. Das kommt durch den starken Anstieg der zeitlich befristeten Drittmittel. Das heißt, es ist eine hohe Anzahl an Postdocs und dem stehen relativ oder einfach weniger Stellen in der Wissenschaft, Dauerstellen in der Wissenschaft gegenüber. Das sind die Professorenstellen und das sind noch weitere Dauerstellen neben der Professur, Senior Researcher, Senior Manager und oder Senior Lecturer. Und dass man über diese Dauerstellen reden muss, wie die ausgestaltet sind, steht auf einem anderen Blatt, weil das könnte man nicht im Wissenschaftszeitvertragsgesetz regeln. Aber es ist ganz klar, es sind mehr Postdocs, als später bleiben können. Und die große Gretchenfrage ist, wann fällt die Entscheidung, ob man im System bleibt oder nicht? Und die fällt nach geltender Rechtslage nach 12 Jahren. 6 Jahre Promotion, 6 Jahre Postdoc.
Sie wollen es jetzt schon nach 10 Jahren schaffen.
Ja, da war die Diskussion, dass 12 Jahre zu lang ist. Frau Bahr sagte eben auch, wenn sie dann die 6 Jahre Juniorprofessur rum hat, ist sie 42. Also es sei alles, die Entscheidung würde zu spät fallen, unsere jungen Wissenschaftler seien zu alt. Die Reaktion darauf war, dass man in Berlin nicht 6+6 mehr als Regelung gemacht hat, sondern 6+0. Man hat also, wie Frau Bahr eben gesagt hat, direkt nach der Promotion gesagt, jetzt fällt die Entscheidung. Entweder du bleibst in der Wissenschaft mit einer Dauerstelle oder du verlässt die Wissenschaft. Und da sagt jetzt die Hochschulrektorenkonferenz, das ist zu früh. Das heißt, wir gehen nicht runter von 6+6, so ist ja der Gesetzesvorschlag. Aber im Grunde ist es eine Reaktion auch auf das, was in Berlin passiert ist. Dass wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass man nach der Promotion schon entscheiden muss, ob jemand für die Wissenschaft geeignet ist.
Man könnte sich aber auch mal anschauen, wie es in Berlin läuft, bevor man sozusagen...
Ja, das hat dazu geführt, dass überhaupt niemand mehr eingestellt wird, weil die Dauerstellen nicht da sind. Wir haben nicht genug Dauerstellen und die haben jetzt erstmal ein Moratorium gemacht, die stellen jetzt überhaupt keine Postdocs mehr ein.
Aber das ist natürlich jetzt auch keine gute Lösung.
Nein, das ist überhaupt keine gute Lösung.
Das ist keine gute Lösung. Ich möchte allerdings kurz noch mal sagen, also das Ganze jetzt sozusagen zuzuspitzen auf die Problematik, dass die Leute zu spät erfahren, ob sie eine Chance haben oder nicht, und das jetzt zu lösen, indem man den Zeitdruck noch erhöht und den Leuten 2 Jahre weniger gibt, sich in diesem Betrieb so zu profilieren, dass sie überhaupt eine Chance auf eine unbefristete Stelle, sei es eine Professur oder eine andere, haben. Das ist deshalb hochproblematisch und wird die Situation noch zusätzlich verschlimmern, weil die Leute dann ja einfach in kürzerer Zeit viel mehr machen müssen und weil, wie Frau Steinbeck das eben ja richtig gesagt hat, es momentan auch sehr wenig Dauerstellen gibt. Die werden ja nicht plötzlich mehr werden, beziehungsweise es müsste dann eigentlich passieren, weil sonst habe ich ja in kürzerer Zeit noch viel weniger Chancen, mich auf so eine Stelle zu bewerben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese 10-Jahres-Idee ja die Situation zum einen eben verschärft. Man bräuchte eigentlich mehr Chancen. Das wäre die Antwort auf die Ich-bin-Hanna-Problematik. Also nicht zu sagen, wir sagen euch früher, dass ihr keine Chance habt, sondern einfach mehr Chancen zu schaffen. Und zum anderen verstehe ich das HRK-Modell jetzt so, dass nach diesen 10 Jahren dann nochmal 6 Jahre Juniorprofessur anschließen. Und damit sind wir dann, wenn wir einen Studienabschluss von im Durchschnitt 27 haben, das steht im Bundesbericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs, ungefähr da, wo wir jetzt auch sind, bei den Erstberufungszeiten auf W2. Da stehen wir am Ende sogar schlechter da. Da sind wir so bei 41 im Moment, kriegen die Leute so eine Stelle und da sind die dann sogar noch ein bisschen älter. Bei W3 sind sie vielleicht ein Jahr jünger, aber damit ist nicht viel gewonnen. Dadurch ist die Entscheidung immer noch sehr spät. Also deshalb müssten wir eigentlich das Ganze ganz neu denken und mal über eine grundlegende Reform nachdenken und nicht innerhalb dieses Systems jetzt das Ganze verschlimmbessern, indem wir die Situation noch weiter zuspitzen für diejenigen, die in dieser Phase sind.
Also ganz klar ist natürlich, dass Sie mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, egal welche Änderungen Sie da machen, nie mehr Chancen generieren können, weil das einfach, das Gesetz kann da ja gar keinen Einfluss drauf nehmen, wie viele Dauerstellen man hat. Und wenn man es rausnimmt und die Postdoc-Phase und die Entscheidung direkt nach der Promotion fällt, hat man natürlich noch weniger Zeit. Dann geht ein irre Druck auf die Promotion, weil jeder genau weiß, das ist meine letzte Chance zu zeigen, dass ich für die Wissenschaft geeignet bin. Ich befürchte persönlich, dass die Promotionszeit dann wirklich bis zum letzten ausgenutzt wird, obwohl man vielleicht schon nach 4 Jahren fertig ist. Man genau weiß, nach 6 Jahren fällt der Hammer und dann muss ich noch möglichst viel nebenher publizieren, damit ich mich dann für eine der beliebten Dauerstellen profilieren kann. Also ich halte das für ganz, ganz problematisch. Und mehr Stellen, mehr Chancen, ist egal, ob Sie 6, 10 oder 12 Jahre machen. Das mit dem Gesetz können Sie das nicht ändern.
Da würde ich widersprechen, weil nämlich im Moment es ja so ist, dass die Arbeitgeber in der Wissenschaft auch durchaus die Möglichkeit haben, die Leute dann einfach vor die Tür zu setzen. Und wenn man das Ganze anders aufziehen würde und dieses Sonderbefristungsrecht nicht mehr hätte, sondern das Ganze einfach nach normalem Arbeitsrecht regeln würde, dann würde auch der Druck steigen, weil Universitäten, Hochschulen brauchen Postdocs, das geht nicht ohne, denen eben ein angemessenes Arbeitsverhältnis anzubieten. Und deshalb ist das aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, hier jetzt einfach das System auch mal grundlegend umzustellen und eben so umzustellen, dass die Leute dann wirklich eine Chance haben. Denn solange wir das über Wisszeit-VG regeln wird, ob das jetzt 10 oder 12 Jahre sind, genau das passieren, was jetzt passiert. Die Leute sind dann 10 oder eben 12 Jahre im System und dann fliegen sie raus und dann fangen die Nächsten von vorne an und mit ihnen geht auch die ganze Expertise verloren, die ganze Kompetenz. Und das scheint mir einfach auch aus Sicht der Wissenschaft und der Institutionen nicht der richtige Weg zu sein.
Vielleicht noch mal ein kurzer Ausblick zum Ende. Wo geht die Reise hin? Wo werden Sie sich noch einbringen können? Wo werden Sie Gehör finden? Frau Steinbeck.
Ja, das BMBF hat ja einen umfassenden Stakeholder-Prozess gestartet. Und ich persönlich bin beispielsweise auch sehr intensiv mit dem Gespräch mit der Jungen Akademie, die wirklich das, was Frau Bahr anregt, mal ganz neue Ideen hineingebracht hat in das System, es nicht mit Zeit zu lösen, sondern mit Belohnungs- und Sanktionssystemen für Hochschulen, die, sage ich mal, ihre Postdocs zu lange ausnutzen, in Anführungszeichen. Ich halte das im Moment noch für ein relativ großes Bürokratiemonster, aber man muss diese Ideen, über die muss man natürlich mal sprechen, aber das Grundproblem, dass wir sehr, sehr viele Postdocs haben und sehr wenig Dauerstellen und wir an irgendeiner Stelle einen Flaschenhals haben, egal nach wie vielen Jahren, das kann man weder mit dem Gesetz ändern, das können auch die Hochschulen nicht alleine ändern. Dafür bräuchte es wirklich mehr dauerhaftes Geld, eine höhere Grundfinanzierung. Und da kommen Frau Bahr und ich dann auch wieder zusammen. Das fordern wir alle. Wenn wir mehr dauerhafte Mittel hätten, könnten wir auch mehr dauerhafte Positionen besetzen. Nur unser Geld ist ganz überwiegend befristet in Drittmitteln. Und wenn die dann wegfallen, dann kann man nicht jemanden dauerhaft darauf beschäftigen. Also es gibt Ausnahmesituationen mit Pooling-Lösungen, aber das sind jetzt Spezialfälle.
Dann nehme ich mal diesen Konsens am Ende mit zum Ende dieses Gesprächs, diesen Austausch zwischen Ihnen, zwischen Amra Bahr, Mitinitiatorin der Internetkampagne Ich bin Hanna und aktuell Juniorprofessorin an der Universität Stuttgart und Anja Steinbeck, Rektorin der Universität Düsseldorf und Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, haben wir hier gesprochen, in Campus und Karriere Positionen ausgetauscht, wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz aus Ihrer Sicht überarbeitet werden müsste. Vielen Dank Ihnen beiden.
Ja, herzlichen gerne. Dank.